Sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank, Herr Professor Leodolter, für die Einladung zu diesem Vortrag. Ich werde das, glaube ich, jetzt ein bisschen entschärfen, die Diskussion, weil ich ein bisschen einen anderen Aspekt einbringen werde. Und zwar, es ist so, der Stürze, meine Tiere sind leider, glaube ich, der größte Teil ist auf Englisch, aber ich spreche Deutsch. Der größte Teil, die 80% der Ursachen für Frakturen bei älteren Menschen sind einerseits Stürze und andererseits Osteoporose. Und wobei die Stürze wahrscheinlich für die Fraktur noch eine größere Bedeutung haben als die Osteoporose. Über die Osteoporose selbst, glaube ich, brauche ich heute jetzt nicht mehr sprechen. Also ich werde mich eher auf die Stürze konzentrieren. Stürze sind bei alten Leuten sehr häufig und über 30% aller Menschen im Alter von über 65 Jahren erfahren Stürze. Wir wissen, dass es in Europa ungefähr 17 Millionen Sturzopfer pro Jahr gibt und die Zahl der Stürze nimmt im Alter noch zu. Und was auch noch interessant ist, dass Frauen etwa 50% mehr Stürze erfahren als Männer. Für Risikofaktoren für Stürze gibt es eine lange Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Was für mich interessant war, also es gibt zum Beispiel eben die Anzahl der Stürze vorher, verschlechterte Sicht und so weiter, aber auch schlecht eingestellte Brillen. Was sehr interessant ist, dass die Nykturie zum Beispiel auch eine Ursache für viele Stürze ist. Ganz einfach, wenn jemand in der Nacht häufiger aufsteht, dann neigt er einfach dadurch zu mehr Stürzen. Aber auch zum Beispiel irgendwelche blutdrucksenkenden Medikamente, Alkoholkonsum und so weiter und so weiter. Die Konsequenzen von Stürze können ganz einfache sein, von Weichteilverletzungen über Frakturen, führen dann oft zu Krankenhausaufenthalten mit einer vorübergehenden oder permanenten Unfähigkeit zu gehen. Was wichtig ist vor allem, ist auch, dass die Furcht vor weiteren Stürzen zunimmt und damit auch eine soziale Isolierung. Wie kann man jetzt Stürze verhindern? Indem man einerseits eine physikalische Therapie, und zwar so ein Gewichtskrafttraining und ein Gleichgewichtstraining macht, wo man sozusagen Koordinationsübungen macht. Man versucht, die Psychopharmaka zu reduzieren, die Therapien, die Stürzen zugrunde liegen können, zu behandeln, Entschuldigung, die Erkrankungen, beziehungsweise auch architektonische Adaptationen, zum Beispiel Teppiche, Stufen, diese Dinge können auch zu Stürzen führen. Die wichtigsten Frakturen, die bei älteren Menschen auftreten, sind einerseits Wirbelkörperfrakturen, da haben wir heute schon Bilder gesehen, dann die sozusagen die meisten Konsequenzen hat, das ist wirklich nicht so ideal, sind die Frakturen im Bereich des proximalen Femur, aber es gibt dann auch noch sehr häufige osteoporotische Frakturen, sind distale Radiusfrakturen. Hier sieht man noch einmal so ein Schema mit einer Hüftfraktur, das ist im Englischen wird es als Hüftfraktur bezeichnet, bei uns als Schenkelhalsfraktur. Wir haben da eine biomechanische Studie gemacht, gemeinsam mit der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in St. Gallen, wo wir 10 proximale Kadaverfemora in so eine Testmaschine eingebaut haben. Und wir haben hier das mit einer Testmaschine, wir haben dann so diese Dehnmessstreifen an der medialen und an der Lateralseite des Femurhalses angebracht und damit verschiedenen Softwares gemessen. Hier sieht man so einen Impact. Wir haben einen Impaktor von 25 Kilo aus 14 Zentimeter Höhe fallen lassen. Das erzeugt dann ungefähr 11.000 Kilonewton. Und wir haben mediale und basozervikale Frakturen erzeugen können, so wie es sozusagen in der Natur auch bei einer Osteoporose auftritt. Wir haben zyklische Belastungen gemessen und Maximalkräfte während der Fraktur. Und was wir gesehen haben hier an der Medialseite und an der Lateralseite, das sind die Spannungen, die auftreten. Und hier sind sozusagen die Maximalkräfte, die bei den Frakturen auftreten. Wenn man diese beiden Bilder übereinander legt, dann hat sich gezeigt, dass je höher die Elastizität ist, dann desto höher ist die Kraft, die erforderlich ist, um eine Fraktur auszulösen. Das heißt, man kann aus diesen biomechanischen Ergebnissen an diesen Kadaverfemora schließen, dass wenn die Elastizität im Knochen reduziert ist, die Energieabsorption nach extern transferiert werden soll. Und hier noch einmal Zusammenfassung der sozusagen Präventionsmöglichkeiten für Hüftfrakturen ist ein Faktor, der heute bisher noch nicht besprochen worden ist, sind also eine mechanische Prävention, nämlich durch die sogenannten Hüftprotektoren. Davon will ich heute noch ein bisschen sprechen, und zwar Hüftprotektoren, das ist wirklich unangenehm. Hüftprotektoren, Protektoren. Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach die mechanischen Impact während eines seitlichen Sturzes auf die Hüftregion zu verhindern. Das sind solche Gehäuse, die dann teilweise hier über der Hüfte, über dem Trohanter getragen werden und die Energie, die auf den Trohanter eintrifft, aufnehmen sollen oder ableiten sollen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Protektoren hinsichtlich der Krafteinwirkung. Und zwar die einen sind so Typ der Distribution, wo die Kraft verteilt wird nach außen. Und die zweiten sind solche, wo energieabsorbierende Materialien verwendet werden. Das sind dann solche von einem energieabsorbierenden Typ. Hier ein paar Beispiele. Das sind so Hosen, wo an der Seite Taschen angebracht sind, in die dann die Elemente eingebracht werden können. Hier zum Beispiel ein KPH, der kommt aus Finnland, Safehip USA. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel eines Schweizer Hüftprotektors. Es hat die erste Studie gegeben, 1993 von Lauritzen in Dänemark publiziert, die gezeigt hat, dass durch die Verwendung von Hüftprotektoren es zu einer Reduktion der Frakturen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe kommen kann. Die nächste größere Studie an 1800 Patienten wurde im New England Journal von Canus aus Finnland publiziert. Der hat gezeigt, dass in der Hüftprotektorgruppe ungefähr 2% Hüftfrakturen aufgetreten sind, in der Kontrollgruppe 6%. Wenn man aber jetzt die Frakturen abzieht, die während des Tragens der während der Tragezeit der Hüftprotektoren aufgetreten sind, reduziert sich dieses Risiko auf 0,6%. 9 Frakturen in dieser Gruppe sind nämlich aufgetreten in der Zeit, wo die Protektoren nicht getragen worden sind. Hüftprotektoren sind auch kosteneffektiv. Es gibt hier Studien, das ist aus dem Rheumatology 2004 publiziert, und es wurde eine verglichen mit Hüftprotektoren mit Patienten, die keine Behandlung erhalten haben oder Calcium und Vitamin D. Und es hat sich gezeigt, dass Hüftprotektoren Geld sparen können, weil sie Frakturen verhindern und außerdem die Lebensqualität von Menschen, die in Pflegeheimen leben, verbessern kann. Ein großes Problem bei den Hüftprotektoren, das zeigt sich jetzt aber auch in der medikamentösen Therapie, ist eben diese Compliance. Die ist bei den Protektoren auch nur zwischen einem Drittel und etwa zwei Drittel. Und deshalb ist es auch so, dass eine Cochrane Library Review von Barker Gillespie publiziert eigentlich gezeigt hat, dass eine Meta-Analyse es nur eine marginal statistisch signifikante Reduktion von Hüftfrakturen durch die Verwendung von Hüftprotektoren sozusagen möglich ist. Allerdings, wenn sozusagen das Design verbessert werden kann, wird geschlossen, dass dann auch die Akzeptanz, also Compliance beziehungsweise die Adherence bei dieser Therapie zu bleiben, verbessert werden kann. Eine ganz neue Arbeit heuer im Sommer publiziert, im JAMA, bei 1000 Patienten ungefähr, hat auch gezeigt, dass kein protektiver Effekt auf das Risiko von Hüftfrakturen durch Hüftprotektoren möglich ist, obwohl in diesem Fall eine relativ gute Adherence von etwa 73% gegeben war nach 20 Monaten. Wobei man sagen muss, dass sehr viele Kritikpunkte an dieser Studie geäußert worden sind. Also das ist jetzt noch einmal ein Beispiel. Das Entscheidende ist hier, auf der Seite sind so Elemente eingebracht, die 35 mm hoch sind, das heißt auf beiden Seiten insgesamt dann sozusagen 7 cm. Das ändert die Optik. Deshalb lehnen viele Frauen es ab, solche Protektoren zu tragen. Außerdem sind die sehr steif und das ist eher unangenehm. Und dasselbe gilt für diesen Safehip hier. Der hat auch seinen Cup, der ist in dem Fall 25 mm hoch. Aber es gibt auch dann solche Beispiele, wo PVC-Schäume verwendet werden, die sind dann etwas geringer. Hier ist noch einmal zusammengestellt eben der Vergleich dieser vorgestellten Hüftprotektoren, die nach dem Prinzip der Distribution hier arbeiten und die sehr hoch sind, mit so einem Korb versehen sind, während die mit dem PVC-Schaum deutlich niederer sind, allerdings halt mit sehr großflächig anliegen und dadurch sozusagen Schwitzen hervorrufen und was für die Patienten auch nicht angenehm ist. Noch einmal diese Compliance. Das heißt, es wäre sozusagen erforderlich, neue Hüftprotektoren zu entwickeln, bei denen man medizinische Überlegungen einbezieht, versucht, die Materialien zu verwenden, die bessere Eigenschaften haben und auch ein akzeptables Design. Ich glaube, von der Zeit her, soll ich etwas überspringen oder geht so? Okay. Medizinische Überlegungen sind, dass man sozusagen, man sollte bevorzugen eher die Absorption als die Distribution. Weil Distribution heißt immer, dass die Kraft, die wird ja nur verteilt. Das heißt, die bleibt erhalten und wenn dieses kleine Element vielleicht noch etwas verrutscht, dann kann es sein, dass es genau auf dem Trochanter sitzt. Das heißt also Absorption vor Distribution, es soll eher einfach in der Verwendung sein, leicht zu positionieren sein, flexibel sein und eine möglichst große Permeabilität geben, um eben Schwitzen zu verhindern. Wir haben dann so nach Materialien gesucht, die sozusagen eine Schockabsorption bzw. Vibrationsabsorption ermöglichen. Und da gibt es so Elastomerpolynorbone, die werden schon verwendet in Formel 1 Schutzanzügen bzw. bei Motorradfahrern, aber auch bei der Polizei als ballistische Jacken, die zum Beispiel auch trotz dieser schussfesten Materialien dringt trotzdem ein Geschoss von einer Pistole zum Beispiel bis zu 4 Zentimeter tief ein und verletzt dann trotzdem Rippen, beziehungsweise kann das sogar bis zum Herz vorstoßen. Wenn diese Materialien verwendet werden, wird das von 4 Zentimeter auf 1,2 Zentimeter reduziert. Das ist so eine Untersuchung von der Firma, die gezeigt hat, dass verschiedene Schaumstoffe und Gels unterlegen sind diesen neuartigen Materialien im Sinne der Absorption. Und wir haben jetzt noch einmal verschiedene mit einer, das ist eine europäische Norm 16.21.1, die testet sozusagen Materialien, die für Motorradfahrer gedacht sind, für den Impact im Bereich der Hüfte. Hier werden 50 Kilojoule ausgeübt und es wird die Maximalkraft gemessen. Und wenn man hier diese Hüftprotektoren vergleicht mit den neueren Materialien, die eine Stärke haben hier von 6 mm Höhe, hier 10 mm und dieses neue Material, das jetzt aber in der Produktion nicht zur Verfügung steht, mit den erhältlichen Hüftprotektoren. Und wenn man weiß, dass man sollte sozusagen unter 30 Kilonewton sein, dann würde das eine Fraktur verhindern, dann sieht man das ungefähr, also die Hälfte der derzeit oder die untersuchten Hüftprotektoren diesen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Eine österreichische Firma hat jetzt so eine neue, aus diesen neuartigen Materialien so eine Protektorhose entwickelt, die heißt AHIP. In dem Fall ist das jetzt ein 18 mm hoher Elastomer-Schaum und man kann aufgrund dieser Materialeigenschaften verschiedene Designs einführen, auch mit Löchern, wo man die Permeabilität erhöhen kann. Und das ist so eine Hose, die auf der Seite eben dieses Element hat. Der Vorteil von diesen Dingen wäre also im Vergleich dazu, es ist niederer, flexibel, gute Permeabilität, reine Absorption, kann auch gewaschen werden bis 180 Grad und durch die große Fläche ist es immer in einer sicheren Position, während zum Beispiel diese Körben während des Falls, während des Sturzes dann auch unter Umständen verrutschen können. Es ist heute schon ein bisschen gesprochen worden über ökonomische Überlegungen. Das haben wir, glaube ich, eh schon gesehen, dass sozusagen die alternde Bevölkerung zunimmt und immer mehr zunimmt. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung ist jetzt schon über 45 Jahre in Deutschland und das sind Zahlen oder eine Grafik, wie das ungefähr im Jahre 2025 ausschauen wird, dass vor allem in Nordamerika, in Europa, aber auch was früher angesprochen worden ist, in Asien durch diese starke Bevölkerungszunahme und durch das zunehmende Alter dieser Bevölkerung dort vor allem auch sehr viele alte Leute leben werden. Für Österreich ist prognostiziert, das sind also eher Prognosen, das sind hochgerechnete Zahlen, dass es in Österreich etwa 700.000 Menschen mit einer Osteoporose geben soll. Hüftfrakturen waren 2004 14.000, 2006 waren es an die 16.000. Das sind die letzten Zahlen, die publiziert worden sind. Hinsichtlich dieser Sturzprävention im Seniorenalter ist zum Beispiel in der Schweiz, ist man da schon einen Schritt weiter, es gibt diese Bundesanstalt für Unfallverhütung, wo jeder Schweizer zahlt pro Monat ein paar Franken und die beschäftigen sich dann mit verschiedenen Methoden, wie man Unfälle verhüten kann. Die haben sich auch mit Hüftprotektoren beschäftigt und haben das für die Schweiz einmal genau analysiert. Die Schweiz hat, das war 2005, 7,4 Millionen Einwohner. Dort sind 65.000 Stürze erfolgt in diesem Jahr und es waren 10.000 Stürze mit der Folge einer Hüftfraktur. 500 Hüftfrakturen führen zum Tod. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Es wird heute den ganzen Tag über Osteoporose gesprochen, aber der Professor Keimberger hat schon zu Beginn erwähnt, das Wichtige ist, die Komplikationen zu verhindern. Und Komplikationen heißt Frakturen verhindern. Und immerhin geht es da, also zum Beispiel jetzt in der Schweiz, in Österreich werden die Zahlen ungefähr gleich sein, um 500 Tote. Wenn jetzt zum Beispiel angenommen wird, dass Hüftprotektoren, wo die dort angenommen haben, eine Schutzwirkung von 90%. Wenn 100% der Leute Hüftprotektoren tragen würden, könnte man 4.500 Hüftfrakturen vermeiden. Wenn eine Tragequote von 30% bestehen würde, wären das immer noch 1.600 Frakturen. Und bei 100% könnten immerhin 270 Todesfälle pro Jahr bei einer 100% Tragesquote vermieden werden, bei 30% dann halt entsprechend geringer. In der Schweiz ist berechnet worden, und die Zahlen stimmen ungefähr mit den österreichischen überein, das ist nicht jetzt die Kosten für den unmittelbaren Krankenhausaufenthalt, sondern das sind die Kosten für einen Patienten, der eine Hüftfraktur erleidet im ersten Jahr, sind in der Schweiz etwa 63.000 Schweizer Franken, das sind ungefähr so an die 30.000 bis 35.000 Euro. Kosteneinsparungen in der Schweiz, das sind auch so gigantische Zahlen, wenn Hüftprotektoren getragen werden, bei 100% natürlich, aber auch bei 30% wären das immerhin 100 Millionen Schweizer Franken. Was interessant ist, dort ist die Annahme ist dann weitergegangen und hat Folgendes gesagt. Wenn 50 Personen einen Hüftprotektor tragen, dann kann eine Hüftfraktur vermieden werden. Wenn man 50 Personen mit je drei Hüftprotektoren ausstattet, die 100 Franken kosten, dann würde das 15.000 Franken kosten. Eine vermiedene Hüftfraktur kostet 63.000 Franken, also Kosten-Nutzen-Verhältnis wäre ungefähr 1 zu 4. Dasselbe ist auch in den USA errechnet worden. Man hat also eine Untersuchung, 2005 ist die publiziert worden, in Krankenhäusern von Medicare untersucht und man hat gesagt, wenn Hüftprotektoren pro Jahr weniger kosten oder pro Person und Jahr weniger als $151, dann würde sich diese Medicare, das ist sozusagen das Sozialversicherungssystem in den USA, was jetzt eingeführt worden ist vor einigen Jahren, 136 Millionen US-Dollar im ersten Jahr ersparen. Ich glaube, es ist deshalb wichtig, dass es sozusagen zu einer Denkänderung kommt unter den Politikern und vielleicht auch des Sozialversicherungssystems, nämlich sozusagen die Bedeutung der Prävention, weil gerade wir in der Orthopädie, wir verschreiben relativ viele Hilfsmittel, aber wir können die immer nur dann verschreiben, wenn sozusagen schon eine Erkrankung besteht oder ein Schaden besteht, aber nie aus Gründen der Prävention. Auch in Deutschland gibt es zum Beispiel Politiker, Bayerns Sozialministerin hat auch schon einmal davon gesprochen, dass sozusagen durch den Einsatz von Hüftprotektoren Geld gespart werden kann. Und es gibt in Deutschland auch eine Krankenkasse, die bereits Protektoren bezahlt und in dem Kollektiv von dieser Versicherung ist es auch zu einem deutlichen Rückgang der Oberschenkelhalsfrakturen gekommen. Der Sturz ist kurz, das ist eine Broschüre von dieser Schweizer Unfallverhütungsanstalt. Also wenn man zusammenfasst, kann man sagen, Hüftprotektoren sind eine mechanische Prävention direkt an der Seite der Fraktur, an der Stelle der Fraktur. Sie haben im Vergleich zur medikamentösen Therapie einen sofortigen Effekt. Also wenn die getragen werden, wirken sie sofort. Sie schützen während Arbeit oder körperlicher Betätigung, also Sport. Die Patienten fühlen sich besser geschützt. Sie haben vor allem auch weniger, sie befürchten die Stürze weniger und weniger und auch haben weniger Angst vor weiteren Frakturen und die soziale Isolation sollte erniedrigt sein. Derzeit ist es so, dass die Hüftfrakturen von den Studien her, auch von diesen Meta-Analysen, eher nur vorgeschlagen werden für Menschen, die in Pflegeheimen leben. Aber man sollte wahrscheinlich das ausdehnen auf andere Patientengruppen, die körperlich aktiv sind, um vor allem auch die erste Fraktur zu verhindern. In einem Überblick im Geriatrics haben wir das so zusammengefasst, dass die Indikationen eher sein sollten, alte Menschen mit einem erhöhten Risiko für Stürze, dann Patienten mit erhöhtem Risiko für Frakturen, das wären osteoporotische Patienten, ältere Menschen während Aktivitäten im Freien, vor allem die ein erhöhtes Sturzrisiko nach sich ziehen, zum Beispiel im Winter, und Menschen, die auch ein erhöhtes Frakturrisiko haben, die aber körperlich sehr aktiv sind. Und es gibt immer mehr ältere Menschen, die körperlich aktiv sind. Also Hüftprotektoren sind eine zusätzliche Möglichkeit, Hüftfrakturen zu verhindern. Und wenn sie, wenn die Compliance erhöht werden kann, sollten sie auch oder sind sie auch kosteneffektiv. Von Canus, der also ein Finne ist, der sich sehr intensiv mit Fraktur und Fraktursturz und Prophylaxe beschäftigt, der hat postuliert, dass sozusagen die Frakturprävention bei älteren Menschen aus drei Punkten bestehen soll. Erstens Prävention und Behandlung der Osteoporose, zweitens Prävention von Stürzen und drittens die Prävention von Stürzen Frakturen trotz Stürzen und Osteoporose direkt an der Seite der möglichen Frakturen. Okay, danke für die Aufmerksamkeit.